So, und jetzt möchten wir unsere Bibeln öffnen. Wir sind im Römerbrief, Kapitel 16. Und in diesem wunderbaren Abschnitt, wo wir das Herz des Apostels sehen und seine Beziehung zu den Menschen. Menschen, die in Rom sind. Wir hatten letztens betrachtet, wie hieß die Frau nochmal? Ja, ja? Phöbe, ne? Genau. Das war die Überbringerin des Briefes und wir haben uns Priscilla, korrekt wie Lukas, wenn Lukas schreibt immer von Priscilla. Paulus, wenn er die persönlich anspricht oder schreibt, dann schreibt er immer Prisca. Prisca und Aquila. Und jetzt kommt eine Reihe von Namen und die möchten wir uns angucken. Und zwar, Paulus grüßt diese Leute, weil sie ihm am Herzen liegen. Und zu jedem von diesen Menschen hat er, würden wir heute sagen, einen Kommentar oder hat einen, noch besser, einen besonderen Gruß. Und da siehst du das Herz des Paulus an diesen Menschen. Sie waren ihm wichtig. Paulus hat sie gezählt als seine Mitarbeiter oder auch mit einer anderen Bezeichnung. Wir wollen von Vers 5 weitergehen. Römer Kapitel 16 von Vers 5. Grüßt meinen geliebten Ephinetus, der ein Erstling von Achaia für Christus ist. Also als erstes, was wir hier sehen, es ist Ephinetus. Wir wissen eigentlich nichts über ihn, außer dass das ein griechischer Name ist. Das sagt aber auch nichts darüber aus, ob es tatsächlich ein Grieche war oder ein Jude. Ich gebe euch ein Beispiel, warum ich das so sage, dass wir das nicht, selbst das nicht wissen können. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 23, wo es darum geht, dass der 12. Apostel eingesetzt wurde, da Judas ausfiel, ja, sich umgebracht hat, den Herrn verleugnet und so weiter. Da wurde der 12. Apostel gewählt. Und da im Vers 23 lesen wir, und sie stellten zwei hin, ne, die zur Auswahl in Frage kommen würden. Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Also Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus. Es war gang und gäbe, dass Juden einen griechischen Namen angenommen haben und somit würden wir hier Ephinetus nicht sagen können, nichts also über den Namen sagen können, selbst ob es ein Jude oder ein Grieche war. Der Name würde natürlich etwas bedeuten, wenn ihn Gott ihn gegeben hätte. Das wissen wir. Wenn Gott Namen gibt, dann ist dort ein Charakter. Dann ist dort eine Lebensvision. Da ist da eine Veränderung im Leben. Dann würde es natürlich etwas sagen. Aber ansonsten wissen wir recht wenig über ihn als das, was Paulus sagt. Mein Geliebten. Ephinetus, mein Geliebten. Das ist ein besonderer Status. Wenn du durch die Evangelien gehen würdest, dann würdest du nirgendwo finden, dass jemand anders ein Geliebter genannt wird als Jesus Christus allein. In den Evangelien haben wir keinen einzigen, den Gott benennen würde, Geliebter. Da ist Christus allein. Warum? Weil wir weit, weit gefehlt haben. Aber in Christus Jesus, später in den Briefen, werden Kinder Gottes als Geliebte bezeichnet. Epheser 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Jetzt, Leute, jetzt stehen wir in diesem Status. Jetzt sind wir geliebte Kinder. Also, es ist nicht einfach so gesagt. Oder auch in Römer 1, Vers 7, da spricht Paulus auch an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. Erst dann, in Christus, dann ist man Geliebter. Und auch bei Paulus, also das ist einfach nur allgemein, wenn es um einen Geliebten geht. Paulus hat nirgendwo, weil er gesagt hat, was soll ich denn zu Ephinetus sagen? Mein Geliebter. Nein, wenn du durchgehst und guckst, wie Paulus das gebraucht, dann benutzt er diesen Ausdruck, Geliebte, Entweder er spricht von Kinder Gottes, von Gott Geliebte, wenn er aber von sich aus spricht, Geliebte, dann spricht er meistens, fast immer, von denen, die durch ihn zum Glauben kamen. Also wo er das Evangelium verkündigt hat und Menschen zum Glauben kamen. Diese Leute, zu denen hat er eine ganz andere Beziehung und diese nennt er Geliebte. Zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 14. Zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Paulus war in Korinth. 1,5 Jahre lang hat er gepredigt. Die Gemeinde kam durch ihn zum Glauben. Das waren seine Kinder im Glauben. Und zu ihnen schreibt er, geliebte Kinder. Das gleiche, Kapitel 4, Vers 17. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Auch bei Timotheus macht Paulus deutlich, es ist einer, der durch meine Verkündigung zum Glauben kam und deswegen Geliebter. Und deswegen können wir ausgehen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Epaphras nicht nur ein Geliebter ist, einfach nur so, weil Paulus eine besondere Beziehung zu ihm hat und er wahrscheinlich durch ihn zum Glauben gekommen ist. Als nächstes, er ist Erstling von Achaia, dieser Epaphras. Und hier haben wir eine kleine Schwierigkeit, würde ich sagen. Wir haben Unterschiede in den griechischen Texten. Und hier Schlachter übersetzt nach dem Mehrheitstext und schreibt, grüßt Epaphras, der ein Erstling von Achaia ist. Und einige Texte haben, der Erstling von Asien ist. Und da finden wir jetzt Unterschiede. Ich muss euch sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich habe alles Mögliche dazu gelesen und versucht herauszufinden, warum wir diese Unterschiede haben. Darüber kann ich euch keine Antwort geben. Manche geben als Grund an, okay, könnt ihr 1. Korinther aufschlagen, Kapitel 16, Vers 14 heißt es, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist. Okay? Stephanas, das Haus des Stephanas ist der Erstling von Achaia. Und aus diesem Grund sagen die, ist Achaia eigentlich nicht richtig und es müsste Asia heißen, weil das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist. Aber wenn ihr diesem nachgeht, dann werdet ihr feststellen, dass zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 14, Vers 3 gesprochen wird von den 144.000. Ja, 14, Vers 3 und 4. Und diese 144.000 ist nicht eine Person, sondern sind 144.000 und werden als Erstlinge bezeichnet. Also es muss nicht notwendigerweise sein, dass wenn das Haus des Stephanas im 1. Korintherbrief als Erstlingsfrucht in Achaia schon da ist, dass es keinen anderen mehr geben könnte. Zum anderen ist es auch nicht ausgeschlossen, dass dieser Epaphras einer aus diesem Hause gewesen ist. Ja, aus dem Haus des Stephanas, ein Kind, also ein Sohn von ihm. Also Dinge sind nicht ausgeschlossen und es ist schwer, sich auf etwas hier festzusetzen und zu sagen, es ist das oder das. Das kann ich euch nicht beantworten, möchte ich auch so offen lassen, euch diese zwei Sachen aufzeigen. Also, es ist ein Grieche vielleicht, es ist ein Geliebter, ganz sicher, und es ist der Erstling, ob von Achaia oder von Asien, ist auch unwahrscheinlich. Also im Himmel werden wir es wissen, wenn es uns interessieren wird. Grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Vers 6. Grüßt Maria. Ein typischer jüdischer Name, können wir nichts darüber sagen. Es gab Marias, so wie hier. Andreas, Hand hoch. Oder Johanns, Hand hoch. Okay. Und die Geschichte sagt uns nichts. Und genauso können wir auch hier nichts sagen, außer dass diese Maria viel gearbeitet hat. Sie hat viel gearbeitet in der Vergangenheit, also nicht mehr jetzt in der Gegenwart, vielleicht war es eine ältere Frau, können wir auch nichts dazu sagen. Aber dieses viel gearbeitet möchte ich euch als Parallelstelle aufzeigen. Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, und hier das gleiche Wort, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Also ich möchte sagen, dass diese Frau, wo hier bezeichnet wird, die viel gearbeitet hat, ist natürlich ein sehr relativer Begriff. Ja, viel bedeutet zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 14, da wird von den schriftgelehrten Pharisäern, von den Jüngern des Johannes gesagt, dass sie viel fasten. Und wir wissen, dass es zweimal in der Woche ist. Okay? Und hier mit der Liebe Gottes, mit der großen, mit der vielen Liebe Gottes, ja, hier sind es zweimal am Tag, aber trotzdem ist das viel. Okay? Wer von uns fastet zweimal in der Woche. Und aus diesem Grund kann man sagen, es ist tatsächlich ein Ausdruck von viel, in welchen Umständen und in welcher Hinsicht auch immer. Diese Frau hat viel für uns gearbeitet. Weiter. Grüßt Andronikas und Junias. Grüßt Andronikus und Junias. Hier wissen wir nicht mal, es könnte ein Ehepaar sein. Und wir, von den Namen her können wir nicht mal sagen, wer also sein könnte, männlich oder weiblich. Also das ist uns verborgen. Grüßt Andronikas und Junias. Viele nehmen an, dass es ein Ehepaar gewesen ist. Andronikas der Mann und Junias die Frau vielleicht. Aber meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Apostel angesehen und vor mir in Christus Jesus sind. Meine Verwandten ist ebenso ein Begriff, wenn du Römer Kapitel 9, Vers 3 nimmst, könnte sein, dass als Verwandter einfach ein Jude gemeint ist. Hier in diesem Kontext, weil aber so viele Namen genannt werden, würde ich eher davon ausgehen, dass es tatsächlich ein Blutsverwandter ist. Obwohl es bei den Juden in der Kultur gang und gäbe war, dass man als Verwandten auch die Leute bezeichnet, die einfach nur Juden sind. Deutsche, würden wir sagen, das sind unsere Verwandten. Aber ich glaube, dass hier in diesem Fall es eher wirklich Blutsverwandte sind. Meine Mitgefangenen. Wisst ihr, in Kolosser Kapitel 4, Vers 10 und Philemon 1, Vers 23 spricht er einmal von Aristarchus und in Philemon spricht er von Epaphras, die seine Mitgefangenen sind. Und dort wissen wir, dass er aus Rom schreibt, diese waren Mitgefangene in Rom. Hier diese Andronikas und Junias, seine Mitgefangenen, ist uns unklar, wo sie mit Paulus mitgefangen waren. Anhand von 2. Korinther 11, Vers 23 haben wir diese ganze Reihe von Paulus, wo Paulus in Gefahren war, wo Paulus Schiffbruch erlitten hat, also wo Paulus das auflistet in seiner Verteidigung. Und da sagt er, ich war weit mehr in Gefängnissen. Also Paulus war so oft in den Gefängnissen, dass man das nicht nachverfolgen kann, wo diese beiden, Andronikas und Junias, mit ihm zusammen gefangen gewesen sind. Also von anderen wissen wir, von diesen können wir das nicht sagen. Unter den Aposteln angesehen. Hier haben manche, die das behaupten, dass diese Leute, sie waren einige von den Aposteln. Ja, sie sind unter den Aposteln angesehen. Ihr könnt euch erinnern, im Alten Testament werden die Helden Davids wiedergegeben. Ja, da ist eine ganze Liste von den Helden Davids und dann wird gesagt, was sie gemacht haben und hinzugefügt. Und diese waren unter den 30 sehr angesehen oder unter den 3 sehr angesehen. Und so ähnlich verbindet man das hier und sagt, okay, diese waren unter den Aposteln sehr angesehen. Und aus diesem Grund, sie waren Aposteln. Ich würde aber eher sagen, dass es etwas anderes bedeutet. Und zwar, dass sie unter den Aposteln einfach ein hohes Ansehen genießen. Dass selbst die Aposteln ihnen ein gutes Zeugnis ausgesprochen haben. Und manche Bibelübersetzer versuchen da auch so zu übersetzen, dass das deutlicher wird im Text. Dass diese Andronikas und Junis, ob ein Ehepaar oder was oder wer auch immer, ja, ein Leben geführt haben, das unter den Aposteln geachtet und hochgestellt wurde, dass sie als Vorbilder in der Gemeinde waren. Und durch diesen Ausdruck, die vor mir in Christus waren, zeigt auf, dass diese Leute in der Zeit, wo Paulus noch die Gemeinde verfolgt hat, waren diese schon in Jerusalem. Okay? Und sie waren Kinder Gottes. Und es mag sein, dass Paulus sie verfolgt hat. Ja? Weil wir wissen, die Aposteln waren in Jerusalem und weil sie bei den Aposteln angesehen waren, auch sie dort mit dabei gewesen sind. Also, unter den Apostel angesehen, vor mir in Christus. Vor mir in Christus ist nicht einfach nur irgendein Ausdruck, sondern vor mir in Christus, vor mir Kinder Gottes. Sie waren vor mir Bekehrte. Sie gehörten vor mir zu Jesus. Sie waren vor mir Gläubige. Es ist ein Ausdruck der Kindschaft Gottes. Und wenn du nicht weißt, wie man Leute fragen kann, oh, bist du auch ein Christ? So kannst du ihn viel besser fragen, bist du auch in Christus Jesus? Das ist übrigens eine sehr gute Frage, wenn ihr demnächst mit Zeugen Jehovas spricht. Dann fragt, seid ihr in Christus? Bist du in Christus? Und dann werdet ihr merken, wie auf einmal der Boden verschwindet. Ich gebe euch ein paar Stellen, um das nochmal aufzuzeigen, dass es tatsächlich heißt, in Christus bedeutet, Kind Gottes zu sein. 1. Thessalonicher 2, Vers 14. Paulus schreibt an diese junge Gemeinde der Thessalonicher, die sich vor kurzem bekehrt haben und jetzt unter der Verfolgung leiden. Sie sind erst mal ein paar Wochen alt und jetzt kriegen sie den Druck der Verfolgung. Und ihnen schreibt er, denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind. Die in Judäa haben auch diese Verfolgung erlitten, damals noch durch Paulus und durch viele andere. Und jetzt schreibt er, ihr Thessalonicher, ihr habt das Gleiche erlitten wie die, die in Judäa in Christus sind, also die dort gläubige Kinder Gottes sind. 2. Timotheus 2, Vers 10, darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus sind. Und hier verbindet er die Errettung mit in Christus Jesus. Also diejenigen, die in Christus Jesus sind, das sind diejenigen, die errettet sind. 1. Petrus 5, Vers 14. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Niemand anders kann diesen Frieden tatsächlich erleben. Und du kannst zu niemandem sagen, der nicht gerettet ist, Friede sei wirklich mit dir. Weil solange er nicht an die rettende Botschaft Gottes glaubt, solange er nicht gläubig geworden ist in Christus, ruht der Zorn Gottes auf ihn. Und er hat keinen Frieden mit Gott. Erst dann, wenn man versöhnt ist mit Gott, dann hat man Frieden. Und dann man ist in Christus Jesus. Und so sind viele andere Stellen. Ich möchte es einfach nur klar machen. Diese Leute, Andronikas und Junis, waren vor Paulus in Christus. Bedeutet, sie waren Kinder Gottes gewesen, bevor Paulus es wurde. Vers 8, grüßt meine im Herrn geliebte Amplias. Grüßt meinen, Entschuldigung, im Herrn geliebten Amplias. Amplias war ein ganz gängiger, gewöhnlicher Sklavenname. Niemand von den Römern wurde je Amplias genannt, also laut Geschichte, sondern das war ein typischer Sklavenname. Und wir finden in einer der ältesten Katakomben finden wir eine Grabstätte, wo Amplias eingemeißelt wurde. Und der Räumlichkeit nach siehst du, dass alle anderen Grabstätten recht klein sind und Amplias eine große Grabstätte hat. Meistens zeugt es davon, dass diese Person einen gewissen Respekt hatte. Also eine gewisse Stellung in der Gesellschaft, trotz dass er ein Sklave war. Wahrscheinlich eine Person, die ein gottesfürchtiges, vorbildhaftes Leben geführt hat, der eine tiefe Spur hinterlassen hat. Also, das war Amplias. Natürlich, auch hier ist alles vage, weil wir sind 2000 Jahre weiter. Wir finden auf einer Grabstätte Amplias. Wir finden in manchen Schreiben diesen Namen. Übrigens möchte ich euch sagen, Andronikas, ja, Amplias, Urbanus, Stachius und in Vers 10 Apelles sind diejenigen, die in der Geschichte gefunden werden von Lukas Kapitel 10, Vers 1, sendet Jesus 70 Jünger aus. Und in der Geschichte werden uns diese 70 Jünger aufgeschrieben. Und diese Namen finden wir in dieser Liste. Ob das tatsächlich auch diese Leute sind, ist schwer zu sagen. Aber es könnte wirklich sein, weil die sind auch hier zusammenhängend genannt. Also Andronikas, Amplias, als nächstes Urbanus ist ein sehr typischer römischer Name. Und dass er ein Mitarbeiter des Paulus gewesen ist, einer, der im gleichen Werk stand, das würde auch darauf hinweisen, es könnte passen, dass auch Urbanus tatsächlich unter den 70 gewesen ist und von Jesus schon ausgesandt wurde in Lukas Kapitel 10 und auch weiter dieses Werk getan hat, dass er das Evangelium verkündigt hat und ein Mitarbeiter des Paulus gewesen ist. Vers 9. Und mein geliebten Stachius ebenso mein Geliebter, genauso wie auch oberhalb genannt, ein Geliebter, ein besonderer Status, grüßt Apelles, Vers 10, den in Christus Bewährten. Der Apelles, den in Christus Bewährten. Wisst ihr, wie man bewährt wird? In 2. Korinther 10, Vers 18 sagt Paulus, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, also der es von sich behauptet, der sagt, ja, ich bin bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt, also jemand, den Gott empfiehlt, den Gott beurteilt, der ins Gericht Gottes geht, der sich auf die Waagschale Gottes legt, oder stellt, oder der dort gewogen wird und von Gott gesagt wird, du bist ein Bewährter, der ist wirklich bewährt. Und ich denke, dass Paulus hier in der Inspiration des Geistes tatsächlich ein gerechtes, ein richtiges Urteil über diesen Mann fällt und sagt, grüßt Apelles, denen Christus bewährten. In Jakobus Kapitel 1, Vers 12, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Und so weiter. Hier wird uns gesagt, nach welch einem Urteil, wie Gott das beurteilt. Nach Gottes Prinzip, wie wird einer denn bewährt? Und zwar Versuchung erduldet. Der die Versuchung erduldet, der ist ein Bewährter. Auf welche Art und Weise oder wie die Versuchung auch immer ist, für einen jeden von uns ist es unterschiedlich. Einer wird auf diesem Gebiet versucht, der andere auf dem anderen Gebiet. Und bewährt wirst du dann, wenn du durch die Versuchung gegangen bist und siegreich bist. Das ist ein Bewerter. Niemand wird einfach so ein Bewerter. Ja? Wenn man sagt, okay, wir haben hier eine wunderschöne Uhr. Wie wird diese Uhr bewährt? Indem, dass sie getestet wird. Indem, dass man sie unter Wasser irgendwo hintaucht. Indem, dass man sie vielleicht fallen lässt. 1000 Mal. Ja? Nachdem kann man sagen, okay, sie funktioniert immer noch. Sie wurde bewährt. Bewährt ist nur dann, wenn man durch Versuchungen gegangen ist und siegreich ist. Und das ist eine Person, die bewährt ist. 2. Timotheus 2, Vers 15 schreibt Paulus an Timotheus und sagt ihm, Timotheus, dein Kampf ist, das Evangelium richtig zu verkündigen. Und beweise dich als Bewährter, indem du diese Versuchung widerstehst und standhaft bist gegen all den Einfluss und dich als Bewährter erweist, dass du in dieser Versuchung durchträgst und das richtig machst. In 1. Korinther 11, Vers 19 sagt Paulus der Gemeinde, es gibt Parteiungen unter euch, Vers 19, also es gibt Parteiungen, Elberfelder übersetzt das sogar als Sekten, es gibt verschiedene Dinge, die behauptet werden und ich denke, Parteiungen ist wahrscheinlich ein sehr gutes Wort, also Zwiespalt. Aus dem Grund, damit die Bewährten offenbar werden, damit die Menschen, die durch den Willen Gottes leben, die auf der Schrift fundiert sind und Gottes Willen leben, damit sie offenbart werden, gibt es Parteiungen. Hier hast du ein Versuchungsfeld. Und ich möchte einfach nochmal sagen, ein jeder von uns steht in einem anderen Versuchungsfeld, in dem du vielleicht Sieger bist, ist dein Bruder oder deine Schwester total unten. Und irgendwo, wo der andere oben ist, bin ich unten. Ihr Lieben, ich wünsche uns, dass dieses Zeugnis von Gott über einen jeden von uns gesagt werden könnte. Apelles, den in Christus bewährten, im Glauben, der in Christus Jesus ist. Und da hat er sich bewährt. Durch den Druck, durch die Verfolgung, durch die Versuchung hindurch. Grüßt den vom Haus des Aristobulus. Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Vers 11. Grüßt Herodian, mein Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus. Und hier ist wieder so ein Paar von drei Leuten, von der Geschichte gesehen, ich spreche jetzt immer wieder von Geschichte, weil die Schrift uns über diese Menschen nichts Genaues sagt und auch wir sollten nichts behaupten. Aber von der Geschichte sind Aristobulus in Vers 10, der gegrüßt wird, wahrscheinlich nicht ein Christ, sondern er wird ja selber nicht gegrüßt, merkt ihr, ne? Grüßt die vom Haus des Aristobulus. Wenn er ein Kind Gottes wäre, würde man ihn wahrscheinlich auch grüßen. Er ist nicht ein Christ, der Wahrscheinlichkeit nach. Und genauso auch in Vers 11, grüßt die vom Haus des Narzissus. Aber dieses Paket von drei Leuten sind in einer hohen Einstellung. Von Aristobulus wird gesagt, dass er dass er sogar der Enkel des Herodes des Großen gewesen sein könnte. Also ihr kennt Herodes der Große, der auch den Kindermord veranstaltet hat in Bethlehem, dass er der Enkel war von diesem Herodes dem Großen und jetzt im kaiserlichen Haus ist, ein hohes Ansehen genießt und auch genauso Narzissus war der Schatzmeister oder war der Sekretär gewesen bei Claudius Caesar. Also das sind einfach geschichtliche Tatsachen, weil wir diese Namen dort finden, wird das so vermutet laut geschichtlichen Studien. Aber aus Philipper 4, Kapitel 22, wo Paulus selber in Rom war, da lässt er vom Haus des Kaisers grüßen. Und da sehen wir, dass im Haus des Kaisers tatsächlich Kinder Gottes waren. Und daher denke ich, dass Paulus diese drei Leute nennt, aus einem adligen Stand, im Haus des Kaisers oder ganz nahe, dass selbst das, dass diese Leute Kinder Gottes waren, in diesen Umständen, ist ein Kompliment für sich selbst. Weil er gibt kein anderes Kompliment zu denen. Zu den allen anderen merken wir, er schreibt von Geliebten, er schreibt von Mitarbeitern, ja, dass sie viel mitgearbeitet haben oder so. Hier lässt er nur grüßen und ich denke, dass weil im Hause des Königs das Feuer sozusagen am größten loderte, die Verfolgung ging vom Kaiser aus, die lebten in der Verfolgung und dass trotzdem in diesem Haus, wo der Kaiser selbst war und die Christen verordnet hat zu verfolgen, selbst dort im Zentrum waren Kinder Gottes, die es gewagt haben, die es herausgeragt, die sozusagen das Licht aufgehoben haben, um für Christus dort zu leuchten. Grüßt Tryphena und Tryphosa. Das wissen wir, das sind Frauen, die hier gegrüßt werden. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Die sind jetzt noch dran. Und ein bisschen weiter, grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat. Hier können wir davon ausgehen, dass er diesen Unterschied macht, dass das eine ältere Frau ist, die viel gearbeitet hat. Und diese Tryphena und Tryphosa, die sind jetzt noch dran, die sind aktiv, die sind voll tätig. Ich möchte euch auch noch auf einen Unterschied aufzeigen. Grüßt die geliebte Persis. In Vers 5 grüßt meinen geliebten Ephinetus. In Vers 8 grüßt meinen im Herrn geliebtes Amplias. In Vers 9 grüßt meinen geliebten Stachius. Merkt ihr den Unterschied? Und jetzt zu Vers 12 grüßt die geliebte Persis. Wäre das ein Unterschied, wenn er schreiben würde, grüßt meine geliebte Persis? Das könnte durch alle Geschichte hindurch, durch alle Kulturen hindurch, würde man sagen, okay, grüßt meine geliebte Persis, da war wahrscheinlich mehr dahinter. Aber wir sehen, wie akkurat und trotzdem liebevoll Paulus hier das schreibt und auch durch den Heiligen Geist geleitet. Es war nicht seine Geliebte, ja, aber sie war trotzdem von ihm eine Geliebte, wie es sich gehört in einer Familie als Kinder Gottes. Grüßt die geliebte Persis. Vers 13. Endlich mal der einzigste Calvinist in Rom. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Grüßt diesen auserwählten Rufus. Ja, diese gehassten Auserwählten. Warum muss das hier drinnen sein? Ihr Lieben, genauso, wie er davor gesprochen hat, die in Christus sind, die Gläubige sind, so ist die Bezeichnung Auserwählte, ist eine Bezeichnung für Kinder Gottes. Du darfst wissen, als Kind Gottes, du bist auserwählt. Und so herrlich im Petrusbrief, da schreibt er an die Gemeinde, die ebenso verfolgt wurde, die gehasst wird von der ganzen Welt, die man verabscheut, die man nicht haben möchte. Das sind Christen, die passen nirgendwo rein mit ihren Anschauungen, so wie die auf die Welt sehen. Die passen nirgendwo rein. Die sind abgestoßen und zu ihnen sagt Petrus, ihr seid die Auserwählten Gottes. Leute, nein, ihr seid nicht die Auswahl der Menschen, aber ihr seid die Auswahl Gottes. In Matthäus 24, Vers 31, und er wird seine Engel aussenden, mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wisst ihr, von was er hier spricht? Er spricht davon, wenn Jesus wiederkommt. Wisst ihr, wer entrückt wird, wer verwandelt wird, wer einen neuen Leib kriegt, wer mit Gott sein darf? Die Auserwählten. Ich zeige euch durch 1. Korinther 15 und durch Thessalonicher, wo er auf diesen zwei anderen Stellen deutlich macht, dass er wirklich von der Entrückung spricht. Dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn diejenigen, die in Christus sind, auferstehen werden, die Gläubigen, die Kinder Gottes, die Christen. Es ist heute ein verwirrender Begriff. Wenn wir diese biblische Sachen verwenden würden, könnten wir viel einfacher kommunizieren. Also guckt mal, 1. Korinther 15, da spricht er genau von der Entrückung der Auserwählten, wie in Matthäus 24, Vers 30. Also 15, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, bedeutet sterben, ja? Kinder Gottes sterben nicht wirklich, sie entschlafen. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich. Also man bekommt einen unverweslichen Leib, nicht mehr hier. Freudig, die Pickel sind weg. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Nun, er sagt hier wir, ne, merkt ihr in Vers 51, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir, wer sind diese wir? Paar Verse davor, Vers 22, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus, hier gebraucht er diesen Begriff wieder, die Gläubigen, die in Christus sind, alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören. Das sind diese Auserwählten, die Christus angehören. 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und so weiter. Ihr Lieben, diese Auserwählten, von denen Matthäus schreibt, ja, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln, ist ein ganz normaler Begriff in der Schrift, der über Kinder Gottes spricht. Vergisst es, wenn jemand sagt, dass die Auserwählung bezieht sich nur auf die Aufgaben. Das ist irres Gelehre. Die Auserwählung, das sind Kinder Gottes, auch natürlich die Aufgaben, die man bekommt, ist durch die Auswahl Gottes, durch die Auserwählung Gottes. Auch das, aber nicht nur das, sondern wir sind Kinder Gottes, durch seine Auswahl. Warum nennt er hier Rufus in der ganzen Menge dieser Leute Auserwählter? Ist das nicht etwas komisch? Warum könnte den ja auch Geliebten nennen oder Mitarbeiter? Hier sind ja lauter vortreffliche Personen. Ich denke, aus dem Grund, mit Sicherheit kann ich das nicht behaupten, aber dieser Rufus, schlagt Markus Kapitel 15, Vers 21 auf. Hier wird uns gesagt, und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Stellt euch vor, Jesus ist hier sozusagen auf seiner letzten Reise, also auf seinem letzten Weg, auf seinem letzten Gang, ausgepeitscht, ja, fast ermordet, blutig geschlagen, blutüberströmend schleppt er das Kreuz, er bricht zusammen und dann ist da ein Mann gerade, die Soldaten packen diesen Mann und lassen ihn das Kreuz tragen. Vielleicht ist euch das nie aufgefallen, von wo dieser Simon von Kyrene war. Wisst ihr, wo Kyrene ist? Ihr dachtet sofort, der Nachbarort von Bethlehem, ne? Oder von Jerusalem. Wisst ihr, Kyrene ist 800 Kilometer westlicher von Alexandrien. Alexandrien ist da, wo das, wenn die Karte vor euch ist, ihr kennt das Nildelta unten, das ins Meer mündet. Daneben ist Alexandrien gewesen. Und 800 Kilometer westlicher ist Kyrene. Stellt euch vor, dieser Mann, er ist hier. Von wer weiß wo. Und er wird gepackt und er darf das Kreuz tragen. Und ich denke, dass Paulus wahrscheinlich aus diesem Grund einfach sagt, Auserwählter, weil es so heraussticht. Ein Mann von wer weiß nicht wo kommt hier, ist auf einmal hier und trägt das Kreuz. Und dieser Rufus ist der Sohn von diesem Simon von Kyrene. Ist es nicht tatsächlich auch wirklich passend, dass in dieser Reihe von Kindern Gottes, von allen hervortrefflichen Leuten, die einen besonderen Kommentar bekommen, eine Ermutigung, dass man sagt, hey, du bist auserwählt, du bist ein Kind Gottes und du bist vielleicht eine ganz besondere Person, weil wir wissen es nicht genau. Muss ich immer wieder sagen, ist der Simon und auch vielleicht der Alexander, sein Bruder und Rufus, dadurch zum Glauben gekommen, durch diese Situation, durch das Kreuztragen. Also hervorragend, wie Paulus hier diese Leute ermutigt und ihnen zuruft, sie motiviert und wie er sich um diese Leute kümmert, mit welch einer Herzlichkeit er die Grüße weitergibt. Lasst uns noch stille werden zum Gebet.